Mobility is the key. Wer sprintet, braucht stabile Sprunggelenke. Wer wirft, merkt jede Belastung in der Schulter. Und wer viel läuft, kennt das Ziehen in den Knien. Ich selbst merke das manchmal bei etwas längeren Läufen. Und Gelenke sind einfach die Grundlage für jede Bewegung, egal in welcher Disziplin. Und genau deshalb habe ich mir die Mobility-Routine von Avea genau angeschaut. Das Duo aus Mobilizer und Kollagen-Activator wurde entwickelt, um Entzündung zu reduzieren, die Beweglichkeit zu verbessern und die Regeneration nach harten Sessions zu beschleunigen. Der Mobilizer sorgt für geschmeidige Bewegungen und weniger Steifheit. Und der Kollagen-Activator unterstützt deine Kollagenproduktion, damit deine Gelenke auch langfristig belastbar bleiben. Und das Beste, Avea steht auf der Kölner Liste. Getestet, geprüft und somit sicher für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Ich habe es getestet und wenn du deine Gelenke fit halten willst, probier es aus. Mit meinem Code ATHLET15 bekommst du 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Avea, Schweizer Qualität für deine Gelenke. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei meinathlet Leichtathletik Podcast. Für die heutige Folge habe ich mich mit den Zwillingsschwestern Lisa und Anna Hahner getroffen. Die Hahner Twins gehören mit Bestzeiten von 2 Stunden 26,44 bzw. 2 Stunden 28,39 über die Marathondistanz zu den schnellsten Langstreckenläuferinnen Deutschlands. Wir haben uns im Interview darüber unterhalten, wie sie eigentlich zur Leichtathletik gekommen sind, darüber, welche Trainingsmittel sie nutzen und auch darüber, was sie neben dem Leistungssport für weitere Projekte betreiben. Mein Name ist Benjamin Brömme und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
Und das war halt im Ziel dann, das war einfach so ein Gefühl von, also Freude und gleichzeitig auch so unfassbar, also weil das war halt nicht mal ein Traum von mir, das habe ich halt nicht für möglich gehalten und dass es dann wirklich so passiert ist.
Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Und ja, ich würde sagen, dann geht's los und dann hole ich hier was aus einer Tasche raus. Es ist ein Audio-Podcast, man sieht's nicht. Das ist ein Tischtennisschläger.
Das ist mein erster Impuls ist jetzt, dass ich den nehmen würde und gucken würde, wie viel Grip der hat.
Ich muss sagen, der lag jetzt,
schon ein paar Jahre, also ist noch in Ordnung, also so, um auf den Schulhof zu gewinnen.
Aber vom Griff her so, finde ich, also ich würde mit dem gut zurechtkommen.
Was schätzt ihr, wie alt er ist?
Warte mal, wie alt sind wir denn?
Ja, genau, hat er den so ungefähr
15 Jahre vielleicht?
Ich befürchte, der ist 22 Jahre alt.
22 Jahre?
dafür hat er sich gut gehalten.
Ich habe aber auch, glaube ich, die letzten 19 Jahre nicht mehr damit gespielt. Ich habe den nur immer aufgehoben für den Fall der Fälle. Ich könnte ja nochmal Tischtennis spielen.
Wir haben hier unten eine sogar aber nicht aufgebaut.
Ja, und aber es ist echt wirklich, also das ist eine sehr gute Fähigkeit, wenn man Tischtennis spielen kann und in Trainingslagern ist. Auch die Geher, also die Racewalker, die spielen sehr gern Tischtennis. Da kann man gute Eisbecher gewinnen.
Cool. Und da wäre meine erste Frage natürlich, wie kommt man vom Tischtennis zum Marathonlauf?
Ja, ist nicht ganz naheliegend. Schuld, wenn man das so sagen kann, ist Joey Kelly. Wir waren mit 17 auf einem Vortrag von ihm. Also wir saßen hier bei uns zu Hause, also bei unseren Eltern, und haben in der Zeitung gelesen, dass er einen Vortrag hält. Und wir waren früher richtige Kelly-Fans und der Name ist uns sofort ins Auge gesprungen. Und wir haben gedacht, boah, da müssen wir auch hin. Und Joey hat halt übers Laufen geredet, also über seine extremen Abenteuer. Und ja, so wie er das erzählt hat, er hat so eine Energie daraus gezogen und so viel, ja, er hat gesagt, es hat sein Leben verändert und es hat ihn gerettet, so. Da haben wir gedacht, boah, das hört sich an, als wir laufen, das Coolste überhaupt, und sind dann gleich losgelaufen und uns hat so viel Spaß gemacht. Und am Anfang war für uns halt nicht die Frage so Tischtennis oder Laufen. Es war erstmal so, boah, Laufen ist cool, irgendwie kriegen wir das noch in unsere Woche unter. Und dann, nur wo das Laufen mehr wurde, haben wir gemerkt, so okay, dann war halt am Wochenende, es war ein Volkslauf, es war ein Tischtennisspiel und irgendwie hat es uns dann immer so gereizt, aber eigentlich wollen wir den Lauf machen. Und ja, da haben wir uns dann irgendwann fürs Laufen entschieden.
Also Joey Kelly ist quasi dafür verantwortlich, dass ihr zur Marathondistanz gekommen seid.
Ja, kann man so sagen.
Aber seid ihr dann mit so einer Idee im Hinterkopf zu dieser Veranstaltung gegangen, so von wegen, wir lassen uns mal von ihm inspirieren, vielleicht hat er eine gute Idee?
Nee, oder überhaupt nicht.
Ihr wart Fans und wolltet immer live sehen?
Ja, dachten wir, einen coolen Abend haben und so. Und dachten, also das ist, das war nicht das Laufen, was ihn so fasziniert hat. Und also ich glaube auch jetzt, wenn er nicht über das Laufen geredet hätte, sondern über irgendwas anderes.
Damals
ja genau, dann hätten wir genau das gemacht. Also selbst Schach, wahrscheinlich hätten wir versucht, irgendwie hätten wir es gleich am nächsten Tag ans Schachbrett gesetzt und gedacht haben, wir müssen Schach spielen, das ist so cool, wir müssen Schach spielen, das ist einfach so cool. Wir hätten es wahrscheinlich nie wirklich erfolgreich geschafft, aber ja, das war die Art und Weise, wie er von dem Laufen erzählt hat.
Habt ihr ihn in der Zwischenzeit irgendwann mal treffen können und ihm mit ihm darüber gesprochen?
Ja, also ich glaube, wann haben wir ihn? 2012 haben wir ihn dann das erste Mal.
Ich hätte gesagt 2010.
Nee, ich glaube, das war nämlich, da bin ich schon Marathon gelaufen, Berlin-Marathon. Okay. Okay, da haben wir ihn das erste Mal dann persönlich getroffen und hat natürlich auch gesagt, es ist so verrückt, er wird immer jetzt davon angesprochen, du hast doch die Hanna-Twins zum Laufen gebracht. Und wo er sich hat er auch gedacht, so am Anfang, wer sind denn die Hanna-Twins? Und dann hat er halt das mitbekommen, weil die meisten Überschriften waren halt, als wir dann halt immer besser wurden, dann irgendwie durch Joey Kelly zum Laufen gekommen. Und war halt immer die Verbindung. Und mittlerweile sind wir echt gut befreundet mit ihm. Kenne auch seine Familie. Und ja, das ist richtig cool. Also es ist so, das ist so ein toller Mensch und so viel Ausstrahlung und Wertschätzung, die er jedem entgegenbringt. Das ist, ja, es ist echt für uns ein Hero.
Ja.
Und auch, glaube ich, ein Wettkampftier. Also der hat ja schon unglaublich viel an verschiedensten Sportarten gemacht. Ich glaube, er ist Wok-Weltmeister, aber er ist, glaube ich, auch mal über ein Jahr lang in jeder Woche einen Marathon gelaufen, oder?
Ja, der hat 9 Ironmans in einem Jahr gemacht.
Okay.
Und zu Fuß durch Deutschland gewandert. Also ja, ganz viele, vor allem verrückte Aktionen. Und das ist auch das, wo wir heute noch was von Julian lernen können, wie stark er im Kopf ist. Also mental, er nimmt sich das vor und zieht es durch. Und für ihn gibt's halt irgendwie die Option aufgeben nicht, sondern wie ziehe ich das halt bestmöglich durch. Und auch wenn er zum Beispiel bei den Stefan Raab Events, wenn er erzählt, so, wenn er sich dafür entschieden hat mitzumachen, auch wenn es irgendwie aus Spaß ist, möchte er das Beste sein.
Ja.
So, dann bereitet er sich halt auch professionell drauf vor und trotzdem halt immer eine Leichtigkeit zu haben und nicht irgendwie so verbissen zu sein und so, das muss jetzt so ungefähr, sondern einfach zu schauen, hey, was kann ich da optimieren, wie kann ich das so machen, und das finden wir super cool.
Also da würdet ihr sagen, tickt ihr ähnlich?
Ja, 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 ich glaube, deswegen hat es uns auch sofort gab es so eine Connection oder hat uns so geflasht, ja.
Auch zu Hause beim Monopoly spielen und Kartenspielen?
Oh, wir spielen beide nicht so gerne.
Ja, aber wenn wir spielen, dann
das ja wahrscheinlich deswegen. Also, und Spielen ist ja immer dazu da, irgendwie, um halt Spaß zu haben und so. Und ich finde, wir sind schon besser geworden, dass man da auch irgendwie halt, aber so zu verlieren macht halt irgendwie keinen Spaß. Also.
Was macht denn der Marathon für euch so reizvoll? Was ist der Reiz an der Marathondistanz für euch?
Der Marathon ist unberechenbar. Also man kann nicht sagen, irgendwie das und das trainiert, oder wenn ich mich nach 20 Kilometern gut fühle oder nach 30 Kilometern wird das bei rauskommen. Es kann halt alles passieren, so. Und das ist, ja, das Magische. Und allein die Zahl irgendwie, 42,195 Kilometer, sind nicht 42 Kilometer und nicht 40, sondern da gibt's ja auch was Historisches, zum einen dann halt, wie der Spiridon die Botschaft überbracht hat, halt die Strecke, und dann durch die Olympischen Spiele in London ist es halt genau 42,195 Kilometer geworden. Also allein was da für Geschichten rum sich sammeln, finde ich das so faszinierend. Ja, dass wir eigentlich, wo wir mit dem Laufen schon angefangen haben, haben wir dann so gedacht, Marathon, das ist cool, das wollen wir laufen. Und unser Trainer war dann halt nach einem halben Jahr oder so, Jürgen Stefan Steppke aus Kassel, der uns dann gefragt hat, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen Marathon laufen. Ja, wollt ihr Marathon einfach nur so laufen oder wollt ihr schnell laufen? Und da waren wir halt wieder, ja, wir wollen schnell laufen. Und deshalb sind wir dann erstmal auf die kürzeren Distanzen. Aber die Begeisterung für den Marathon, der war schon...
Also um erstmal eine Basis zu schaffen für...
Um bereit fürs Marathon-Training zu sein.
Ja.
Weil in Marathon zu laufen, mit einer relativ okay Ausdauer und ein bisschen gelaufen zu sein, das geht ja, aber... um schnell zu laufen, braucht man halt echt krasses Training, und dafür muss der Körper und der Kopf vor allem bereit sein.
Und das Faszinierende finde ich auch am Marathon, dass man halt sehr viel über sich selbst auch lernt, also weil die Gedankengänge, die man während des Marathons hat und wie man sich mit sich selbst beschäftigt oder halt
ja, merkt, was für Gedanken aufkommen. Und also das ist irgendwie so eine Lebensschule auch. Und wenn man halt schwierige Situationen im Marathon meistert, gibt das einem irgendwie auch eine Zuversicht so insgesamt fürs Leben.
Also im Prinzip das wahre Leben auf bisschen über
42 komprimiert auf 42,195 Kilometer.
Würdet ihr sagen, es gibt auch Parallelen zwischen Marathon und Tischtennis? Oder ist das so grundverschieden, dass das nichts miteinander zu tun hat?
Ja, ich glaube, wir haben auch, wir sind ja spät zum Laufen, also eingestiegen mit 17 Jahren als Quereinsteiger und sind ja vorher quasi nicht gelaufen. Aber die Sportarten, die wir gemacht haben, haben uns trotzdem irgendwie geholfen. Beim Tischtennis glaube ich, dass wir sind nicht die schnellkräftigsten Athleten so. Und Tischtennis muss man eigentlich schnellkräftig sein, aber wir können uns extrem gut über einen langen Zeitraum konzentrieren und fokussieren. Und ich glaube, das muss man halt beim Marathon auch einfach irgendwie so bereit sein, irgendwie über eine lange Distanz Leistung zu bringen. Und ich glaube auch halt, quasi der Satz ist erst zu Ende, wenn der Gegner halt 11 Punkte hat, genauso der Marathon ist erst zu Ende.
Oder wenn du selbst 11 Punkte
hast. Ja, genau, also wenn jemand 11 Punkte hat, also dass man halt nie aufgibt, also sich nie hängen lässt. Und also selbst im Tischtennis hatten wir Situationen, wo wir irgendwie eine 10-2 Rückstand dann noch einen 12-10 Sieg für sich selbst umwandeln konnte. Also dass man halt einfach gesagt hat, okay, also es geht ja immer um den nächsten Punkt nur. Und wenn ich den gewinne, dann geht's um den nächsten Punkt. Und im Marathon, wenn es nicht läuft, ist genauso. Dann geht's nicht um die gesamte Distanz, sondern es geht darum, kann ich noch den nächsten Kilometer laufen? Und wenn ich den noch laufen kann, laufe ich den noch. Und dann wieder nur den nächsten Kilometer.
Und würdet ihr sagen, dass es für euch von Vorteil ist, mit der Zwillingsschwester zusammen zu trainieren und den gleichen Sport ausüben zu können, dass ihr da einen Vorteil für euch rausziehen konntet?
Ja. Ich glaube, zum einen, so wie wir zum Laufen gekommen sind, dass es halt, wenn ich in Annas Augen schaue und irgendwie das Funkeln sehe und dann spüre ich das in mir selbst, aber das ist halt so ein dass man halt mit jemanden hat, die genau das gleiche fühlt und mit der man halt auch drüber sprechen kann und Träume irgendwie entwickeln kann und dann ja auch so Sachen wie im Trainingslager ist halt immer Familie dabei, also 6 Wochen oder 7 Wochen in Afrika sind halt okay, weil es ist immer eine Person, wo ich weiß, okay, mit Anna kann ich auch im Zimmer sein und wir gehen uns nicht auf die Nerven, weil wenn wir nicht reden wollen, dann reden wir einfach nicht, aber dann fühlt man sich trotzdem wohl irgendwie in dieser Ruhe. Ja, und also ich würde es ausweiten, ich glaube, dass es ein Riesenvorteil ist, eine Zwillingsschwester generell im Leben zu haben und im Sport dann genauso. Und man kann sich ja nicht aussuchen, aber da haben wir ja das Glück, dass es halt einfach, dass wir so auf die Welt gekommen sind. Und es gibt wahrscheinlich, wir kennen ja auch, es gibt auch andere Zwillinge, die das dann halt, es ist schon so, dass man halt als Zwilling sehr oft verglichen wird. Also was aber halt irgendwie, ich meine, da kann ich auch jeden verstehen, der halt Zwillinge vergleicht. Also das liegt halt eben auf der Hand und da darf man halt, wenn man halt irgendwie ein Gefühl von Eifersucht entwickelt oder Neid, dann kann es, glaube ich, schwierig sein, halt irgendwie eine Zwillingsschwester immer zu haben. Aber wenn man halt einfach das umdreht und halt sich einfach immer mit jemandem freut
oder halt Bock auf Wettkampf hat und dann einfach sagt, okay, heute warst du besser, heute warst du schneller.
Aber morgen.
Dann ist es gut.
Und ihr seid ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren Vollprofis. War es für euch schwierig, diesen Schritt zu gehen vom, ich sag mal, noch mehr Amateursport zum wirklich, wir setzen jetzt alles auf diese Karte?
Nein. Also weil es halt so das war, was aus unserem Innersten herauskam, so einfach, das ist das unsere Leidenschaft und wenn wir versuchen das oder wir machen das und vielleicht, weil wir immer gespürt haben, so, was kann im schlimmsten Fall passieren, dass es nicht funktioniert hat? Gut, dann wissen wir aber, dass es nicht funktioniert hat. Und wir würden uns halt sonst immer fragen, so, was wäre, wenn? Und auch unsere Eltern, die da, wo ich immer noch denke, so, wow, was für ein Vertrauen die in uns hatten. Die halt auch so gesagt haben, okay, die wissen nicht, wie das funktionieren kann. Und aber wir vertrauen euch, dass ihr das macht, weil ihr davon überzeugt habt. Und wenn es nicht klappt, mein Gott, also wir sind immer für euch da.
Also ihr hattet da auch den nötigen Rückhalt aus Familien und Freundeskreisen.
Ja, absolut, ja. Also es war höchstens, also dass dann halt, es ist schon so, dass halt weil wir ja Lehramtsstudium, also bis zu den Bachelor abgeschlossen haben.
In Mainz.
In Mainz.
Und, in welchen Fächern?
Französisch und katholische Theologie.
Mhm. Mathe, Französisch.
Und das dann halt schon dann unsere, also an Familiengeburtstagen oder so, die Omas oder dann halt auch die Tanten halt immer gefragt haben, ja und, also wann geht ihr endlich an die Schule und so, aber das ist, also mittlerweile fragt das auch niemand mehr.
Ja, ich glaube, es war auch, weil wir so ein Gefühl hatten, wir können mit dem Laufen mehr machen, also nicht nur laufen, dann wären wir wahrscheinlich keine Profis geworden, sondern weil wir schon Ideen hatten und halt auch Leute gefragt haben, wir reden gern übers Laufen und auch, wir haben auch schon die ersten, ja, wo wir angefangen haben, so Lauftreffs irgendwie dann gleich mit betreut, so. Und das hat uns halt super viel Spaß gemacht. Und wenn man da mehr Zeit dafür hat, haben wir gedacht, dann kann man vielleicht auch davon leben.
Und was war dann im Endeffekt die größte Hürde jetzt so im Nachhinein?
Ich glaube, dass wir an sich so gepolt sind, dass wir wenig Hürden sehen. Also wir schauen eher immer so, ach guck mal, da vorne ist doch eine Lücke, da kommt man doch durch. Also wir sehen dann nicht das große Hindernis, sondern einfach eher, wie man da drüber kommt. Oder, also ich glaube, wenn man halt so viele Hürden, also die gab's ja mit Sicherheit, aber die waren irgendwie für uns nicht so präsent.
Und ihr hattet ja im Prinzip auch durch das Lehramtsstudium einen Plan B, oder? Kann man
ja,
das so sagen?
Ja, und also ich glaube schon, dass es einem ein sicheres Gefühl gegeben hat. Also, dass man wusste, man kann ja jederzeit. Also, und das Studium hat uns ja auch Spaß gemacht. Also, wir können ja jederzeit auch den Master dranhängen. Oder man kann ja selbst mit einem Bachelor in die Schule gehen und unterrichten. Also, dann kann man natürlich nicht verbeamtet werden und alles. Aber wir hatten ja quasi einen Abschluss und hätten auch da weitermachen können.
Wie häufig trainiert ihr denn heute pro Woche?
Einfach ist es vielleicht die Marathon-Vorbereitung irgendwie. Da sind es 180 bis 200 Kilometer pro Woche, wo halt dann auch fast die Ausdauereinheiten fast ausschließlich laufen sind. Und hinzu kommt noch Schwimmen und Krafttraining und Yoga machen wir sehr viel, weil wir merken, wie gut das unserem Körper und insgesamt irgendwie unserem Geist tut. Und ja. Und hinzu muss man sagen, also dadurch, dass wir unterschiedliche Trainer haben, ist das Training halt auch unterschiedlich. Also ich laufe deutlich weniger. Ich werde wieder auch in die Region die Umfänge steigern. Aber da ich sehr viele Verletzungen hatte, ist mein Training noch auf viel weniger Laufkilometer ausgelegt. Also das heißt, ich trainiere nicht weniger, aber ich fahre halt deutlich mehr Rad und mache dort Einheiten, ja.
Also ihr seid dann auch recht breit aufgestellt und dann diese Einheiten auf dem Fahrrad oder auch im Wasser, sind das dann eher Regenerationseinheiten oder tatsächlich auch zum Aufbau von Ausdauer?
Ja, auch richtig auf dem, also Rennrad und ich liebe auch Rennradfahren, dann richtig Intervalle, keine Ahnung, vielleicht irgendwie so halt 2,5 Stunden und da drin dann halt 6x8 Minuten halt volle Power oder auch kurze Sachen, 20x30 Sekunden Antritte, also weil im Herz-Kreislauf-System ist ja eigentlich egal, wie es trainiert wird. Also da kann ich dann halt VO2 Max oder so auf dem Rad trainieren. Und natürlich ist es trotzdem wichtig, viel Laufspezifik drin zu haben. Vor allem, je näher es an Wettkampf geht, ist es schon ein Unterschied, ob man halt jetzt auf dem Rad sitzt und in Intervalle läuft oder eben die laufend bewältigt.
Aber macht ihr das auch so ein bisschen, um die Gelenke zu schonen? Oder ist was ist da der Hintergrund?
Ja, das definitiv sehen. Muskeln vielleicht weniger, naja doch, der Aufprall auch. Ja, und auch um, also der Hauptgrund ist, um, wie soll ich sagen, stark zu sein, also sich nicht zu verletzen als Verletzungsprophylaxe.
Okay.
Und dann halt die Zubringerleistung trotzdem zu haben.
Und wie viele Einheiten sind das dann so grob in der Woche?
Einheiten, also mit Rad, Laufen, Schwimmen und Kraft, also Yoga würde ich mal ausklammern, weil das machen wir quasi täglich noch dazu, sind es vielleicht so, also 14, 15, mit Kraft noch mehr, also 13, 12 oder 13 Laufeinheiten, dreimal Schwimmen, 3 bis 4 mal Kraft, ja. Also der Tag ist schon recht, ist halt dann auch immer die Frage, ist, wenn man vor einem Krafttraining halt mal nur eine halbe Stunde läuft, ist das halbe Stunde Laufen jetzt eine extra Einheit. Mhm. Wenn ich danach noch eine Dreiviertelstunde Kraft mache oder das Laufen mit Kraft, dann weil es auch so, wie rechnet man das? Aber es ist einfach so, dass der Umfang halt beim Marathontraining groß ist.
Aber also schon so 2 bis 3 Einheiten am Tag.
Ja, genau. Ja, so. Okay. Ja.
Und bei wem trainiert ihr heute? Ihr habt ja gesagt, ihr seid bei unterschiedlichen Trainern.
Genau. Mein Trainer ist Dan Lorang. Genau.
Anna?
Genau, Anna. Ja. Stimmt, das hätte ich jeder schon an der Stimme erkennen können. Der einen sehr großen Namen auch im Triathlonsport hat, da werden ihn viele kennen. Trainer von Jan Frodeno, Anna Haug. Und auch genau seit letztem Jahr im Herbst mein Trainer ist. Ja, und ich trainiere bei Dieter Hogen, der auch Trainerkopf quasi vom Pro-Team der Berlin ist, wo wir beide für starten. Und der unser Manager auch ist. Und bei ihm trainiere ich seit Frühjahr 2018.
Und trainiert ihr da in Trainingsgruppen oder trainiert ihr alleine nur mit der Betreuung von euren Trainern?
In Berlin haben wir eine Trainingsgruppe. Männerlastiger, sage ich mal, aber es passt trotzdem sehr gut. Und Anna kommt halt, das war jetzt, weil ich Probleme gesundheitliche hatte, konnte sie nicht so oft nach Berlin kommen, also weil ich halt nicht so viel laufen konnte wie Anna. Aber ansonsten kommt Anna auch nach Berlin und
trainiert da in der Trainingspartnerin. Gruppe. Genau. Und wenn ich nicht in Berlin bin, trainiere ich alleine. Genau. Und ich mag auch den Wechsel halt, also weil es ist ja immer beim Marathonlaufen oder Ausdauersportler hat ja auch viel mit sich alleine zusammen sein zu tun. Also da den Kontrast zu haben in der Gruppe hat auch riesen Vorteile, kann man sich geil pushen und so. Und manchmal ist es aber cool, halt richtig auf seinen Körper zu hören und dann alleine zu laufen.
Hängt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen von der Trainingseinheit ab. Also so Intervallläufe.
Auf der Bahn ist es immer ein Vorteil, wenn
Ich sehe auch schon an euren Handgelenken, ihr tragt Pulsuhren. Das ist wahrscheinlich oder ist die Grundausstattung von jeder Marathonläuferin, von jedem Marathonläufer. Und Technik gehört heute einfach zum Sport mit dazu. Das ist meine Frage. Nutzt ihr noch weitere technische Hilfsmittel im Training? Also sprich irgendeine App, ein elektronisches Trainingstagebuch? Macht ihr Laktatmessungen beispielsweise bei Intervallläufen?
Ja, mein Trainer, also Dan Lorang, kommt so von der wissenschaftlichen Sichtweise und deswegen werden viele Werte und Daten von mir erhoben. Das heißt, mit Spikey heißt die App, messe ich jeden Morgen 5 bis 10 Minuten dauert das, die Herzfrequenzvariabilität, wo er dann sieht, wie hoch meine Leistungsfähigkeit ist und auch wie hoch ich regeneriert habe während der Nacht. Dann machen wir auch Laktatabnahme. Und ja, ich zeichne jedes Training halt mit Brustgurt auf, dass er immer die Pulswerte dazu hat. Also schon recht viele Tools, die genutzt werden.
Die Laktatabnahme dann wahrscheinlich bei Intervallläufen oder auch bei längeren?
Bei Intervallläufen, genau. Und auch Leistungsdiagnostik mache ich auch regelmäßig, um halt dann zu gucken, wie der Stand ist. Ja.
Und diese App, die erkennt morgens anhand des Pulses, wenn man aufwacht, wie regeneriert man ist?
Ja, genau. Also man zieht einen Brustgurt an und mit der App, also im Handy, kann man das dann aufnehmen. Und ich bin ein Gefühlsläufer. Das heißt, ich lasse die Daten von mir erheben, aber ich schaue da mal drüber. Aber das ist so. Es beeinflusst mich nicht so sehr, also auch wenn die Werte mal nicht so gut sind, weil das ist dann auch der Vorteil, Dan guckt sich dann die Werte an und ich kann dann noch mein Feedback, mein Gefühl geben. Also er hat dann sozusagen das, was eigentlich die Zahlen und Fakten sagen und dann mein Gefühl, was sehr oft übereinstimmt, aber manchmal, wo es halt auch nicht so hundertprozentig zusammenpasst. Und deswegen glaube ich, ist das eine super Ergänzung bei uns.
Und Lisa, bei dir?
Ja, ich muss mich gerade munzeln, weil ich habe kurz überlegt, ob ich das wissenschaftlich erkläre, weil ich mich schon dafür interessiere, aber wir reden quasi nicht damit arbeiten. Ich lese da viel drüber, aber dadurch, dass die dabei fast jeder wichtigen Einheit bei mir dabei ist und für ihn ist das Auge das Wichtigste, er möchte mich laufen sehen und möchte sehen, wie mein Schritt ist und darauf achtet er immer und da spielt die Herzfrequenz jetzt weniger.
Tatsächlich?
Ja.
Okay, also
Also ab und an bei wichtigen Einheiten oder bei einem Thermodauerlauf habe ich schon mal einen Brustgurt an und schauen wir auch auf die Schrittfrequenz zum Beispiel. Aber es ist nicht so, dass wir das komplette Training irgendwie so eine Datenmenge sammeln. Ja.
Also sagt er, dann wie kann man sich das vorstellen? Dein Schritt ist heute ein bisschen unrund bei diesem oder jenem Tempo.
Ja.
Nimm da lieber noch mal ein bisschen was von der Zeit raus, oder?
Ja, zum Beispiel bei einem, wir machen viel so, also wir sagen Fahrtspiel, wobei es eher so Minutenläufe oder nach Zeit im Gelände halt ist, also im Wald, im Grunewald Haupttrainingsgebiet. Und da kann sein, dass er sagt so, ich weiß, du kannst ein Stück schneller laufen, aber dein Schritt ist zu kraftvoll und nehm Geschwindigkeit raus, das ist locker leicht, ist halt immer relativ, weil anstrengend ist es trotzdem. Aber wenn man dann nicht so bis ans Limit pusht, dann läuft man manchmal dann fast sogar die gleiche Zeit am Ende raus. Aber man hat noch ein bisschen Reserven und in der nächsten Woche, wenn man wieder das Training hat, läuft man vielleicht schon die Zeit, die man die Woche zuvor halt mit zu viel Druck gelaufen wäre. Wenn man halt immer mit zu viel Druck läuft, dann verkrampft man und dann entwickelt sich nichts weiter im Training.
Ist auch so eine Art Techniktraining, oder? Also das war halt, das ist ja dann auch ein Feedback wahrscheinlich für dich, dass du dann weißt, okay.
Ja, genau, dass ich also zu viel Kraft aufwende und dann musste ich auch, klar, das ist immer mit dem neuen Trainer, muss man sich auch erstmal finden, dass ich selbst das, was er sagt, für mich übersetze und halt umsetzen kann. So, wie muss ich meinen Schritt verändern? Was bedeutet irgendwie, du läufst so kraftvoll? Muss ich ja auch erstmal wissen. Aber das klappt mittlerweile ziemlich gut.
Und zwischen den Trainingseinheiten, die Regeneration, wie sieht die bei euch aus? Ihr habt ja eben schon mal gesagt, Yoga gehört so mit dazu, was ja auch ganz schön anstrengend sein kann.
Ja, genau. Und also da variieren wir auch. Also wir machen beides. Also manchmal auch wirklich anstrengendes Yoga, wo wir auch Kräftigungsübungen und so mit einbauen. Und dann aber auch Yoga wirklich zum Entspannen, zum Runterkommen. Und Regeneration, Sauna. Oder dass ich nach dem Laufen in Bach, in kalten Bach gehe oder so, also beides, Wärme und Kälte. Und Schlaf ist das wichtig, also Ernährung und Schlaf würde ich sagen, ist das wichtigste Tool, wo wir uns auch sehr intensiv mit befassen und wo wir halt merken, also wir schlafen sehr regelmäßig, dass wir halt immer zur gleichen Uhrzeit ungefähr abends ins Bett gehen, also in der wichtigen Trainingsphase und morgens aufstehen und halt bestmöglich auch in eine Mittagsruhe einbauen, um dem Körper dann nochmal eine Chance zu geben, zwischen den zwei Einheiten halt die erste Einheit schon mal ein Stück zu verarbeiten. Und auch um ja so eine innere Ruhe, Gesamtruhe zu bekommen. Und bei der Ernährung halt kann man so viel machen, um gegen Entzündungen irgendwie anzukämpfen. Viel Ingwer, viel Knoblauch.
Zimt,
genau, das vielleicht nicht alles zusammen. Da einfach zu schauen, was kann ich machen, um meinem Körper da natürlich irgendwie zu boosten und zu unterstützen, um die Trainingsreize besser zu verarbeiten.
Ich glaube, auch Schlaf wird häufig unterschätzt. Also das ist sehr, sehr wichtig für die Regeneration. Ihr habt es auch vorhin schon angesprochen, ihr teilt euch auch in den Trainingslagern auch über 6 Wochen das Zimmer. Wie häufig fahrt ihr denn ins Trainingslager und wo geht's denn da so meistens hin?
Das auch unterschiedlich. Also jetzt Winter war ich nicht dabei im Trainingslager, eben weil ich oft verletzt war und deswegen halt lieber vor Ort bleiben wollte, wo mein ganzes medizinisches Umfeld auch ist. Und aber ansonsten, also
sprechen wir jetzt schon über nächstes Jahr
und da sind Ziele, wo wir halt schon oft waren. Also Afrika, Kenia, Äthiopien ist immer, also wir lieben Afrika, dort zu laufen. Halt
die Menschen.
Das ist halt der Spirit, die Energie, die da ist, die ist unbeschreiblich.
Also, in Iten seid ihr dann, oder?
Iten, genau, oder in Suluta, wenn es Äthiopien ist. Wir lieben die Orte. Und dann halt Neuseeland waren wir beide schon zweimal zum Trainingslager. Das ist halt super tolle Landschaft und hat man den Vorteil, dass wenn bei uns Winter ist, da halt Sommer ist. Und mal schauen, USA waren wir noch nicht, aber da gibt's halt auch richtig schöne Orte zu trainieren.
Also es ist cool schon, also dass man halt auch viel von der Welt sieht. Also auch wenn man dann halt im Trainingslager direkt jetzt nicht viel umherreist und so, aber man kriegt trotzdem den Spirit von dem Land mit. Also wenn man halt einfach mit den Menschen dort vor Ort redet und halt, das ist auch,
sich drauf einlässt auch irgendwie.
Wie macht sich das denn gerade in Kenia und Äthiopien bemerkbar? Ihr sprecht da viel von dem Spirit und sind die Leute da besonders laufbegeistert? Also klar, man sieht es bei jeder WM und bei allen Olympischen Spielen, aber wie ist es denn tatsächlich vor Ort?
Ja, ja, es ist wirklich so, wenn man da laufen geht, dann die Kinder, die halt zur Schule gehen oder laufen, laufen dann ein paar hundert Meter neben einem her und die träumen davon, Läufer zu sein. Also die erzählen, also World Champion oder Olympic Champion werden wollen. Und der Fußball ist, man merkt schon, jetzt irgendwie, wir sind seit 2011 immer wieder in Afrika gewesen, dass der Fußball schon irgendwie eine größere Rolle immer mehr bekommt. Früher waren halt, wollte jeder junge Läufer werden. Und diese Begeisterung oder auch, ja, dass die Leute einen einfach anfeuern oder das cool finden. Und
ja, man spürt die Hingabe dafür. Also, und das wirkt wie das Natürlichste auf der Welt zu laufen. Also, das ist halt irgendwie, das gehört da einfach dazu. Und ja.
Und das kann man dann wahrscheinlich mit ins Training mit
einbauen. Ja, auch wenn man mit dem zusammenläuft.
Ja, genau, wenn man halt da gemeinsam halt irgendwie, also man versteht sich auch, oder wir verstehen uns sofort mit denen, weil ja, die sind Läufer, wir sind Läufer so, und dann ist man ja quasi schon fast. Also gibt auch ein paar Kenianerinnen,
die die Caroline nennt uns immer My Sisters. Also wir sind sozusagen die blonden Schwestern von ihr, also wo man halt echt das Gefühl hat und auch sich jedes Mal freut. Also das ist ja das Gute, selbst wenn man dann nicht nach Afrika kann, dass man die ja aber dann bei Wettkämpfen, bei den ganzen Marathons, ist ja alles eine große Familie, wieder sieht, und das ist dann immer wieder toll.
Und wenn ihr dann zurück seid aus den Trainingslagern und es geht dann in Richtung Wettkampf, in Richtung unmittelbare Wettkampfvorbereitung, so der letzte Tag, die letzten Tage vor einem wichtigen Lauf, wie bereitet ihr euch da mental auf so ein Rennen drauf vor?
Die meiste mentale Vorbereitung, also körperlich und mental, geht eigentlich so bis, ich sag mal so, 3 Tage vor dem Wettkampf. Und dann ist eher so im Kopf frei bekommen, also viel, also Dinge machen, die einem Spaß machen, aber halt jetzt nicht Unternehmung, sondern halt irgendwie Kaffee trinken und dann halt mit Leuten umgeben, mit denen man sich wohlfühlt, und aber
Musik
auch
hören.
Musik hören, so viel, so Langeweile spüren, also das, was wir eigentlich voll selten kennen, aber das ist da extremst wichtig.
Dass damit man sich so ein bisschen auf den Wettkampf freut.
Ja, und aber auch, dass der Kopf frei ist, dass ihn einen halt nichts anderes mehr beschäftigt. Und da muss der Wettkampf gar nicht irgendwie so konkret präsent sein, sondern der schwebt über allem eigentlich. Man spürt einfach, okay, bald ist es so weit, und so dem Kopf keinen Raum für andere Dinge mehr geben.
Ja, gut, gut erklärt.
Und dann, wir haben uns vor dem Interview schon kurz drüber unterhalten. Heute wurde ja das erste Mal die magische 2-Stunden-Marke geknackt bei einer Marathondistanz. Ich weiß nicht, ob es ein offizieller Weltrekord ist. Nee, ich glaube, weil es mehr so Laborbedingungen waren.
Genau.
Und was ich da auch besonders interessant fand, waren die Pacemaker, waren ja auch einige oder sehr viele bekannte Namen dabei. Wie wichtig sind denn für euch die Pacemaker in so einem Rennen? Also geht das darüber hinaus über nur Windschatten liefern, oder was sind da die Benefits?
Ja, die haben viele Aufgaben. Also Windschatten, natürlich, wenn es windig ist, ist es eine wichtige Sache. Die haben ein guter Pacemaker, hat ein gutes Tempogefühl, um halt Ruhe reinzubringen und halt eine konstante Pace zu laufen, und dass man sich auch selbst vom Kopf erstmal frei macht, okay, das wollen wir angehen, der folge ich jetzt einfach erstmal und lauf das und denk gar nicht drüber nach irgendwie, was das, ja, über die Geschwindigkeit. Und das war halt in Berlin dieses Jahr, es waren so unfassbar viele Läufer, die unter 2 Stunden 30 laufen konnten. Und Anna war ja auch so in dem Bereich, und am Anfang, also ich habe Anna die Wasserflaschen immer angereicht, und ich musste so aufpassen, dass ich mit dem Rad auch rechtzeitig hinkomme, und dann bin ich teilweise außenrum gefahren, obwohl ich auf der Strecke sein dürfte, aber die war halt so voll, und dann sind es halt echt auch Bodyguards, einfach um zu schauen.
Da gibt's welche, die dann direkt einfach nur hinter mir laufen, dass mir keiner in die Hacken reinläuft, sozusagen. Also, und ein weiterer Punkt, der, glaube ich, entscheidend ist, die Stimmung, dass man halt einfach, es ist auch egal, wie hart der Marathon da ist, also, und Berlin war richtig, richtig hart, aber dass halt trotzdem so eine Leichtigkeit, eine Stimmung bleibt, also dass dann halt, dass die dann einen Spruch mal machen, wo ich dann selbst schmunzeln muss, wo ich halt so quasi, ja, mir es nicht gut geht, aber dass halt einfach eine gute Stimmung herrscht.
Ja, und so, das ist auch, so wählen wir die Tempomara aus, also das sind alles mittlerweile Freunde, die wir halt schon über viele Jahre kennen. Und ja, wo man einfach so denkt, so, yeah,
das weiß ich noch, vor welchem Marathon hast du gesagt? Meint Anna so, wir schaffen das, Jungs. So, also es ist halt so ein gemeinsames Ding. Ja, und jeder hat halt das eine Ziel, die Frau bestmöglich halt zum Ziel zu bringen.
Und ihr lauft dann immer mit den gleichen Pacemakern oder häufig mit den gleichen?
Es gibt schon mehrere so, aber es ist schon so ein Kreis von 5, 6 vielleicht, ja.
Ihr macht ja neben dem Leistungssport auch noch, oder ihr habt ja neben dem Leistungssport auch noch sehr, sehr viele andere Projekte am Start. Unter anderem habt ihr ein Buch veröffentlicht. Erzählt doch mal ein bisschen was darüber.
Ja.
Lisa?
Time to Run heißt das Buch. Das ist so ein Trainingstagebuch. Und das haben wir 2016 genau. Ist veröffentlicht worden. 2015 größtenteils geschrieben. Und da geht es darum, wir sind ja selbst so als Quereinsteiger zum Laufen gekommen und hatten 1000 Fragen und überhaupt keine Ahnung. Und dann haben wir uns alle Bücher, die wir kriegen
und konnten, Zeitschriften
gekauft und alles, also ständig eigentlich gelesen, wenn wir irgendwie Zeit hatten, um halt irgendwie so Infos zu bekommen, die für uns jetzt im Nachhinein eigentlich selbstverständlich sind, aber wo wir uns dann nochmal zurückversetzt haben und uns gefragt haben, okay, was beschäftigen die Läufer? Oder das bekommen wir ja auch bei unseren Laufseminaren mit. Und dann haben wir das halt als Lauftagebuch, also 12 Kapitel unterteilt. Und dann sind es die unterschiedlichsten Themen zu Ernährung, zu Training, zu Regeneration, zur Ausrüstung, ein Bericht, Wettkampfbericht über den Wien-Marathon. Ja, einfach um Einblick zum einen von unserem Laufleben zu geben und zum anderen auch, um jetzt ohne zu lehrhaft zu sein, einfach so ein paar Tipps zu geben, die damit man beim Lesen halt Lust hat, loszulaufen. Und darum ging es uns.
Also im Prinzip das, was ihr euch gewünscht hättet,
genau,
als ihr mit dem Laufsport begonnen
habt. Ja.
Und daneben habt ihr auch noch einen immer wiederkehrenden Lauftag. Heute wart ihr in Fulda. Wie läuft das ab? Erzählt mal da ein bisschen was dazu.
Also da ist ein Tag, in dem der fängt morgens um 10 Uhr an und geht dann so bis 16:30, 17 Uhr und geht rund ums Laufen, also Theorie und Praxis, dass man, wie ist der richtige Fußaufsatz, wie ist die Hüfte, die Armhaltung, also sozusagen nochmal die Basics vom Laufen, weil es ist schon das Wichtigste, ist einfach loszulaufen, das hat uns Joey mitgegeben. Und aber wenn man dann Spaß dran findet, dann kann man schon mal gucken, also nicht nur mit dem Ziel, schneller zu laufen, sondern auch gesünder zu laufen. Also weil die wenigsten haben ja das Ziel, irgendwie zu den Olympischen Spielen zu gehen und selbst dann ist das wichtig. Aber eben, man will seinem Körper was Gutes tun. Und dann geht's weiter mit läuferspezifischen Kräftigungsübungen. Dann
versuchen wir auch, oder jedes Jahr sind dann andere Themen, weil Laufen ist halt nicht nur Laufen. Also dieses Jahr haben wir dann noch
Ernährungsschwerpunkt, Yoga, Meditation, um da einen Einblick zu geben, weil vor allem viele Männer haben irgendwie noch nie Yoga gemacht oder Meditation sehr wenig.
Und was mache ich dann?
So quasi nichts.
Ja, aber dann denke ich an nichts.
Und das ist halt cool, einen Einblick zu geben und nicht jeder, aber ganz viele nehmen dann irgendwie, also jeder nimmt was mit, aber manche sagen dann auch, okay, ich habe auch angefangen zu meditieren irgendwie, weil ich merke, das bringt mir auch was fürs Leben. Und ja, so.
Und finden dann
Mentaltraining war im letzten oder vor 2 Jahren dann der Fokus. Wie gehe ich an Wettkampf ran oder wie trainiere ich, wenn ich verletzt bin? Ja, da gibt's halt so viele tolle Themen. Und das ist auch Teil von uns. Wir haben den Hunter Twins Running Club. Und da sind immer viele Clubmitglieder, die auch zu den Lauftagen kommen, weil mittlerweile ist es dann schon, hat's auch so ein bisschen Charme von, Clubtreffen oder Klassentreffen, das halt aus ganz Deutschland sind die Clubber, sagen wir, verteilt. Und die sehen sich und sehen wir bei Wettkämpfen und halt auch bei den Lauftagen. Und dann ist es halt auch immer schön, irgendwie sich wiederzusehen.
Und da macht es auch Sinn, im Prinzip jedes Jahr daran teilzunehmen, einfach auch, weil ihr den Schwerpunkt immer so ein bisschen verschiebt.
Richtig, genau, immer unterschiedliche Themen.
Und es gibt sogar Leute, die 2 oder 3 Mal im Jahr.
Ja, aber und es ist auch wirklich, das kennt man ja vielleicht von einem Film, den man sich anschaut. Also man denkt dann zwar, den Film kenne ich jetzt, und dann guckt man ein zweites Mal und denkt, dann fallen einem Sachen auf die man vorher nicht geachtet hat. Also weil es ist ja begrenzt, was man wahrnehmen kann. Und wenn man dann das eine schon kennt, dann kann man halt den Fokus mehr auf das andere legen.
Wie viele Leute können dann daran teilnehmen?
30 Leute und ist halt wirklich für Laufeinsteiger bis zu auch ambitionierte Freizeitläufer, weil wir, es geht nicht darum, möglichst viele Kilometer mit allen zu laufen, sondern eben denen Hilfestellung zu geben oder halt Sachen, die sie mit nach Hause nehmen können und dort umsetzen können.
Wie kann man sich denn für dieses Meeting bei euch anmelden? Über die Homepage, Newsletter oder wie läuft das ab?
Ja, genau, über unsere Homepage www.hannatwins.com oder einfach eine Nachricht an club@hannatwins.com schreiben. Und wir schreiben auch auf unseren Social-Media-Kanälen immer, wenn Lauftag ansteht. Und dann kann man da auch eine Nachricht schicken und dann schicken wir auch den Link gerne vorbei.
Wo seid ihr da Social-Media-mäßig am Start?
Auf Instagram. Vor allem auf Instagram. Genau, Facebook-Seite haben wir auch noch. Mehr Input kommt über Instagram.
Lisa, du wurdest auch vor kurzer Zeit von den Machern vom Bewegt-Podcast interviewt. Die haben dir die Frage gestellt, wo kommt denn eigentlich der Markenname Hannatwins her? Okay, es ist naheliegend, ihr seid Zwillinge.
Aber ja, aber meistens ist es naheliegend schwierig.
Aber kam das von euch? Wurde es von außen an euch herangetragen oder?
Das ist, also ich habe ja gesagt, ich muss Anna fragen und Anna hat gesagt, ich weiß auch nicht so genau. Also wir haben die Marke ja, wir haben das ja schon professionell in dem Sinne gemacht, wir haben die Marke eingetragen und ich glaube, das war 2010 oder 2011 so. Und dann haben wir heute unsere kleine Cousine Paula war da und da habe ich gesagt, hey Paula, vielleicht kannst du uns sagen so, waren wir schon immer die Hannatwins oder kannst du dich erinnern, dass wir irgendwann die Hannatwins wurden? Und dann meint sie so, das war halt dumm von mir gedacht, so, Lisa, da war ich 4 oder 5. Also wenn du sagst, sie wurde eingetragen, so, ich kann mich doch nicht mehr dran erinnern. Also für mich seid ihr die Hannatwins. Von dem her wissen wir nicht, wie sich das entwickelt hat. Ja. Also immer noch, das kam auf jeden Fall mit dem Laufen.
Ja,
so,
weil
genau. Früher waren wir die Hannas oder die Twins oder die Zwillinge.
Und irgendwann wurde das vielleicht zusammengesetzt, aber ja.
Also es bleibt ein Rätsel.
Ein Mysterium.
Dann wäre meine nächste Frage, was sind denn eure Ziele für die kommenden Jahre?
Die verletzungsfrei zu bleiben, das ist das Hauptziel, weil wir wissen, dass wenn wir kontinuierlich trainieren, dass wir dann halt auch sehr starke Leistungen abrufen können und kurzfristig die Olympischen Spiele in Tokio nächstes Jahr und für die wollen wir uns beide im Frühjahr dann mit dem Frühjahrsmarathon qualifizieren.
Anna, du bist ja auch vor kurzem in Berlin gelaufen, hattest da schon in der Vorbereitung mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und auch während des Rennens war es sehr, sehr schwer für dich. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
Ja, also eigentlich lief die Vorbereitung lief richtig, richtig gut. Also deswegen, es war auch erst das primäre Ziel nicht, ob ich da schon die Olympianorm angehe, die 2:29:30, aber weil die letzten Wochen richtig gut liefen und ich mich sehr stark gefühlt habe, habe ich gesagt, okay, also ich glaube, ich kann die jetzt schon in Berlin laufen und haben halt gesagt, okay, du versuchst, ich laufe die in Berlin. Und das war bis zum Samstag vorm Rennen, habe ich mich super gefühlt. Und dann bin ich halt nach dem lockeren Einlaufen am Samstagmorgen, dann halt ist mir schwarz vor Augen geworden. Was ich aber nicht so ernst genommen habe, war halt kurz weg und war dann aber halt auch wieder da. Und
also du warst
so kurz zusammen, also ohnmächtig kurz geworden. Ja. Da sind wir zusammengelaufen am Samstag. Und dann nach dem Lauf, dann sind es halt irgendwie noch 400 Meter zum Hotel und da ist eine Ampel. Und da sind wir halt stehen geblieben. Und auf einmal hat sie sich halt so auf mich gestützt und so, ich will nur mal kurz den Kopf ablegen, wo ich gedacht habe, hä, was ist denn jetzt los? Ja. Und dann musste ich sie halt festhalten. Aber es war halt wirklich nur ein paar Sekunden.
Also dann haben, ich glaube, auf die Wangen geschlagen oder so, Anna, und ich dann so, ja, alles gut, wir können wieder weiterlaufen. So, hä, was ist denn das jetzt?
Und deswegen
haben wir das nicht ernst genommen.
Ja, und dann ich habe super geschlafen in der Nacht, bin am Morgen aufgewacht und habe mich auch gut gefühlt. Und dann aber eigentlich schon mit dem Startschuss war so, was ist denn los? Also ich habe mich ganz komisch gefühlt. Es ging irgendwie überhaupt nicht ins Rollen, in den Flow reingekommen. Und ich weiß nicht mehr genau, ab wann es losging, aber dann ist mir schwindelig ein bisschen geworden. Deswegen war der Marathon, also ich bin dann nach 2 Stunden 36 ins Ziel, nicht das, was ich vorhatte. Und aber jeder Marathon ist eine Lehre und wird mich weiterbringen, auch wenn es
da in Berlin nicht die Zeit war.
Und das Stichwort Tokio 2020, die äußeren Bedingungen sollen ja da noch extremer werden als jetzt bei der WM in Doha. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Also habt ihr da noch spezielle Pläne für ein bestimmtes Trainingslager im Vorfeld oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, dadurch, dass wir halt erstmal alle noch die Norm laufen müssen im Frühjahr, wird halt noch nicht unter den Bedingungen trainiert, weil es ja nicht darum geht, möglichst gut mit den Bedingungen klarzukommen, sondern eben die geforderte Zeit zu laufen. Und wenn man die dann früher gelaufen ist, dann denke ich schon, dass man dann in der Vorbereitung auf Tokio dann auch ein paar Trainingseinheiten bewusst halt bei Hitze macht, damit man sieht, wie der Körper damit klarkommt. Wir kommen recht gut mit Hitze klar, also natürlich läuft man dann nicht so schnelle Zeiten, aber wir mögen Hitze. Von daher, ja, wird man dann halt ein paar Trainingseinheiten machen, wo der Körper sich halt darauf einstellen kann.
Ihr habt ja vorhin bezüglich eures Trainings angesprochen, dass ihr neben dem Laufen auch auf das Rad geht und auch ab und zu mal ins Wasser. Anna, du hast auch einen Triathlon-Trainer. Also da liegt meine nächste Frage relativ nah. Könntet ihr euch vorstellen, irgendwann auch mal ja auf die Ironman-Distanz zu gehen?
Marathon ist meine absolute Leidenschaft und das, was mich fasziniert. Und solange ich olympisch denke, bleibe ich beim Marathon. Also, und was dann, also das wäre was, was ich mir nach meiner Karriere vorstellen könnte, wo es dann aber nicht mehr geht, möglichst schnell, möglichst irgendwie um die Leistung
zu kommen.
Ja, genau, sondern halt, dann geht es dann ums Erlebnis, um die Erfahrung. Da hätte ich auch Bock, dann halt irgendwelche langen Trailläufe und so mal zu machen. Aber das ist, noch brennt das Herz so stark für den Marathon. Und da ist Radfahren und Schwimmen nur Teil des Trainings.
Und bei dir, Lisa?
Ja, genauso.
Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle.
Beantworten wir die abwechselnd?
Ja, würde ich sagen.
Soll ich wieder genauso sagen?
Lisa, stelle ich als erstes dir.
Jetzt muss ich anfangen.
Die erste Frage, was war denn bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an dem die schönsten Erinnerungen hängen.
Die schönsten Erinnerungen hängen an den Frankfurt-Marathon 2015. Da bin ich deutsche Meisterin geworden, meine Bestzeit gelaufen. Und das war, ja, ich glaube, weil das Laufgefühl so geil war. So irgendwie, ich wusste von Anfang an, hey, heute ist dein Tag, so, das läuft gut. Und da ging es halt auch um Olympia, was halt 4 Jahre lang unser mega großes Ziel war, wo wir alles drauf ausgerichtet haben. Und da bin ich halt dann, ja, da war es komplizierter damals, aber 2:28, 39 gelaufen. Und ich wusste, das könnte für die Olympischen Spiele reichen. Auf jeden Fall war es die schnellste Zeit, glaube ich, bisher in dem Jahr. Und ja, da, also wenn ich an Frankfurt denke, habe ich sofort Gänsehaut, in die Festhalle einzulaufen. Und dann ist halt auch dann der Moderator und dann so Lisa und Lichtershow und roter Teppich und ja, also an Frankfurt denke ich sehr, sehr gern zurück.
Und an welchem Punkt des Rennens wurde dir denn bewusst, okay, das wird jetzt eine Hammerzeit?
Beim Marathon hat man immer noch so eine Demut irgendwie zu wissen, okay, es kann auch alles passieren und solange ich nicht im Ziel bin, bin ich halt nicht im Ziel. Aber ich habe mich halt jeden Kilometer drüber gefreut, wie gut ich mich noch fühle und habe gedacht, ja geil, nächster Kilometer bitte genauso und konnte halt dann, glaube ich, sogar einen Tick schneller werden noch hinten raus. Ja, und dann, wenn man in Frankfurt so dann wieder von der Mainzer Landstraße zurück in die Innenstadt kommt, so bei 6:37 Kilometer, dann war ich schon sehr zuversichtlich, weil ich so gedacht habe, okay, ich fühle mich immer noch so gut. Und dann waren halt die Leute, die mich noch angefeuert haben, dann war das schon so, ja, dass ich mich noch mehr auf die Festhalle gefreut habe, weil ich wusste, okay, wenn ich dann ins Ziel komme, dann kann ich jubeln.
Und Anna, bei dir?
Bei mir war es der Vienna City Marathon 2014. Da bin ich zwar nicht meine Bestzeit gelaufen, auch damals nicht, aber den konnte ich gewinnen. Als erste Deutsche seit 24 Jahren war das, glaube ich, nach Christa Wallensieg. Und vor allem, ich lag halt...
Das ist eine Sensation.
Ich lag halt,
ist denn das der Wahnsinn?
Ich lag erst ab...
warte, jetzt muss ich rechnen, 41,9 Kilometern dann halt auf dem ersten Platz. Also erst 300 Meter vom Ziel habe ich halt die damals noch führende Caroline Chepkwony überholt. Und das war halt so krass, krass, krass. Also weil ich habe während des gesamten Marathons war halt, mein erstes Ziel war so, also ich habe mich richtig stark gefühlt und dachte, boah, wenn ich es schaffe, irgendwie auf Stockholz zu laufen, so heißt das ja in Österreich, das Podest, Siegerpodest, das wäre halt so krass. Und als ich dann auf dem dritten Platz lag, konnte ich es fast nicht glauben. Dachte ich so, krass, ich wäre Dritte, ich wäre Dritte. Und dann habe ich dann gesehen, dass dann, ich habe halt nach und nach irgendwie die Frauen eingesammelt und bin dann auch an der Äthiopierin der Zweiten vorbei und dachte so, krass, ich wäre Zweite, ich wäre Zweite, ich wäre Zweite. Aber die Erste war halt noch viel zu weit entfernt. Die war bei Kilometer 38 noch 1,5 Minuten?
Ja, bestimmt.
Oder
ja.
3 Minuten. Also es war gefühlt eine Welt und ich habe ja auch gesehen, wie weit die weg ist. Und dann halt erst wirklich dann auf dem letzten 2 Kilometer habe ich dann gesehen, das Führungsfahrzeug. Da dachte ich so, krass, also irgendwie kommt das immer näher. Und dann habe ich halt erst dann gemerkt, dass ich da vielleicht noch vorbeilaufen kann. Und das war halt einfach so ein krasses Gefühl. Also ich habe dann auch, als ich sie überholt habe, wenn ich jetzt die Videos, die Bilder sehe, die stand quasi, also kein, also ich bin da vorbeigeflogen, aber ich habe halt gedacht, die hängt sich an meine Schulter und bin halt da gesprintet und das war halt im Ziel dann, das war einfach so ein Gefühl von, also Freude und gleichzeitig auch so unfassbar, also weil das war halt nicht mal ein Traum von mir, das habe ich halt nicht für möglich gehalten und dass es dann wirklich so passiert ist.
Würdest du sagen, dass als dir dann klar wurde, okay, ich kann die jetzt auch noch einholen, dass sie dir nochmal so einen Energieschub gegeben hat in dem Moment?
Ja, also ich war dann echt so wie auf Jagd, also habe gesehen, so dich kriege ich. Und aber das Schöne ist, dass wir halt immer noch total gut befreundet sind, also dass wir uns auch noch schreiben und das ist halt das Tolle am Sport, dass man halt auf der Strecke halt gegeneinander läuft und dann aber halt hinterher sich wieder in den Arm liegt, also das ist halt, es braucht dann vielleicht, also wenn halt so kurz vom Ziel einem der Sieggefühl weggenommen wird, brauchst vielleicht 10 Minuten, aber dann, dass es aber halt trotzdem was völlig anderes ist, also das ist Sport, wo man sich duelliert und dann gibt's aber halt noch das andere Leben.
Lisa, und auf der anderen Seite, der Wettkampf, der dir am meisten zu schaffen gemacht hat?
Ja, ich glaube, das ist so ein absurdes oder ambivalentes lange Verhältnis gewesen zu den Olympischen Spielen in Rio. Und ich glaube, wenn du fragst, welcher Wettkampf mir am meisten zu schaffen gemacht hat, oder am längsten, dann definitiv die Olympischen Spiele, weil ja, dass wir uns 4 Jahre halt voll drauf vorbereitet haben und das ist der Traum, das große Ziel war. Und dann ist es halt sportlich überhaupt nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Und damit halt selbst fertig zu werden. Und gleichzeitig war es halt trotzdem das Größte, was ich je erreicht habe. Ich war bei den Olympischen Spielen. Und es ist halt irgendwie so das Gefühl von Freude völlig ausgeblieben. Und dann gab es halt auch noch den Shitstorm. Und ich habe das so gemerkt, okay, ich brauch Abstand zu Rio. Ich habe irgendwie mich erstmal gar nicht mit befassen können. Und das kam erst so über die Zeit wieder. Und jetzt denke ich an Rio und denke so, boah, geil, wir waren zusammen für Deutschland bei den Olympischen Spielen, ey. Wie cool ist das denn? Aber das hat definitiv Zeit gebraucht.
Und bei Diana?
Ja, würde ich auch sagen. Also weil es halt quasi nicht nur darum ging, irgendwie mit sich selbst fertig zu werden, also dass der Wettkampf nicht lief und man sich trotzdem irgendwie durchgeboxt hat und dann damit im Rein zu kommen und dann aber gleichzeitig das Ganze, was von außen kam. Also es gab auch genauso viele positive, aber das ist, man nimmt, selbst wenn 10 Stück positiv sind und eine negativ, das Negative trifft ein. Und wenn es dann halt echt unter die Gürtellinie ging und halt man sich einfach nur so gedacht hat, also sich so unverstanden gefühlt hat, das war auch das. Und gleichzeitig würde ich jetzt sagen, dass es uns aber auch sehr, sehr viel weitergebracht hat, also in der Persönlichkeit, eben mit so Situationen umzugehen und halt auch zu merken, für was man steht und halt, was man mit voller Überzeugung macht und das ist das Lächeln. Also selbst wenn es halt nicht läuft, manchmal gelingt es mehr, manchmal weniger, aber das Lächeln, das ist halt was, was wir in unserem Alltag immer bei uns haben und dass man sich dann nochmal bewusst wird, was sind wir, was wollen wir und wenn wir das wissen, dann machen wir das und dann ist es dann auch in Ordnung, wenn das Leute nicht so toll finden, aber das sind wir und so bleiben wir.
Und nochmal kurz zurück zum Training. Was sind so eure Lieblingstrainingseinheiten?
Die Langläufe.
Ja?
Ja, definitiv.
Das heißt, lange Läufe bei dir heißt?
Fangen ab 30 Kilometer an und gehen bis 40 Kilometer. Und ja, das ist, weil das ist halt für mich, das ist so halt Marathontraining, weil es ja schon so lang ist und man ist so lang bei sich selbst und muss halt auch vom Kopf her sich drauf vorbereiten, richtig auf das Training. Und ja, hinterher esse ich halt dann auch immer gern so Streuselkuchen oder so. Also da freue ich mich halt, das ist schon so ein Ding. Wenn ich habe Respekt jedes Mal vor dem Training, aber ich weiß auch so, du wirst dich so geil fühlen, wenn du es halt gepackt hast. Und
ja, und man fühlt sich dann irgendwie, also man hat so ein cooles Gefühl von Erschöpfung den ganzen Tag über noch. Also da man stehst du auf und denkst so, oh, und denkst so, ach geil, aber ich bin ja, weil ich heute Morgen so gelaufen bin, geht's mir gerade nicht so gut. Also das ist so, ja, dass man das dann halt irgendwie noch den ganzen Tag über feiert. Und selbst am nächsten Tag, wenn man dann lockeren Lauf hat und die Beine schwer sind, weiß man so, ha, ich weiß auch, warum sie schwer sind. Also
und ich habe meistens einen freien Nachmittag, wenn ich einen langen Lauf am Vormittag habe. Und das ist auch cool und selten.
Und Anna, bei dir, du hast schon so ein bisschen angedeutet, auch langen Läufe.
Ja, und ich glaube, deswegen ist halt Marathon auch unsere Distanz, weil das ist das, wovor die meisten zurückschrecken, also vor dem Marathontraining. Und ja, also Langläufe sind hart und also auch mental, und aber da das uns nie also abgeschreckt hat, sondern wir das faszinierend fanden, ist es, glaube ich, auch Marathon die Distanz, für die wir gemacht sind.
Und auf der anderen Seite, auf welche Trainingsinhalte habt ihr in der Regel nicht ganz so viel Lust, Lisa?
Also so eine, woran ich mich erst irgendwie so gewöhnen musste, ist, wir haben Schwimmtraining auch, also auch mit Schwimmlehrerin, dreimal die Woche. Und ich habe es dann extra so, glaube ich, schlimmer gemacht, so, um mir dann zu sagen, oh, ich habe keine Lust, bin natürlich trotzdem immer hin und so, damit ich hinterher mir sagen konnte, ach, so schlimm war es doch nicht. Und jedes Mal schon wieder so, oh, Schwimmtraining. Aber ich traue es mich ja kaum zu sagen, aber es macht jetzt schon irgendwie Spaß. Also ich bin auch dann irgendwie immer gern hingegangen. Aber das war am Anfang so eine Überwindung, weil Wasser so nicht das natürliche Element für mich ist.
Von einem Läufer ist.
Ja.
Und ich glaube, bei mir, also dadurch, dass ich jetzt im letzten Winter auch nur in Deutschland war und halt auch viele lange Ausdauereinheiten hatte und die nicht draußen fahren konnte, waren dann, wenn halt irgendwie 3 Stunden Rad Indoor draufstehen, aber halt, es soll Ausdauer sein, also bitte keine Intervalle, wo ich denke so, boah, das ist aber sehr langweilig und das geht aber halt einmal, aber wenn dann am nächsten Tag dann nochmal die 2,5 Stunden, dann nochmal 2 Stunden, also dann wird's irgendwann schon so.
Und dann das hält Trainingseinheiten
Podcast. Genau. Ja. Ja, genau. Also weil bei Intervallen lenkt mich das ab. Also da höre ich höchstens halt Musik, aber dann auch nur Musik, die ich richtig toll finde, oder die instrumentale Musik oder so, die mich nicht ablenkt. Und aber für so lange Ausdauer-Einheiten, da helfen mir Podcasts extrem. Okay. Also da ist dann halt einfach irgendwie was los und man kann den Kopf halt einfach mit was anderem beschäftigen. Die Beine laufen dann automatisch.
Und meine letzte Frage ist immer, was würdet ihr jüngeren Athletinnen, Athleten oder eurem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
Folgt eurem Herzen.
Ja.
Vielen Dank für dieses Interview.
Danke.
Cool, hat Spaß gemacht. Ja, schön, das kam wie aus der Pistole geschossen.
Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Schlaf ist tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Regeneration. Und genau hier kommt das Blackroll Recovery Pillow ins Spiel. Während wir schlafen, regeneriert unser Körper, baut Muskeln auf und sorgt dafür, dass wir am nächsten Tag wieder leistungsfähig sind. Das richtige Kissen kann dabei den Unterschied machen. Ich nutze seit mehreren Jahren das Blackroll Recovery Pillow, nicht nur, weil es super bequem ist, sondern auch, weil es meine Schlafqualität spürbar verbessert hat. Egal ob zu Hause, im Trainingslager oder auf Reisen. Wenn du deinen Schlaf und damit deine Regeneration verbessern möchtest, nutze den Code MEINATHLET15, um 15% Rabatt auf das Blackroll Recovery Pillow zu erhalten. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Denn dein Schlaf ist der Schlüssel zu deiner nächsten Bestleistung.